Willkommen zurück zu einer Freakradio-Diskussion mit dem Titel Behinderte Menschen in den Massenmedien. Es diskutieren Medienexperte Fritz Hausiel von der Universität Wien, Journalist Daniel Nutz und Schauspieler und Autor Peter Radke.
Ich sage ganz ehrlich, ich habe Angst von einer übertriebenen Political Correctness. Wissen Sie, da gibt es den Versuch, Listen aufzuschreiben, welche Begriffe Journalisten nicht benutzen dürfen und so weiter und so fort. Das hat sicher teilweise eine Berechtigung, aber der Umgang und der Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Behinderung ist an sich so kompliziert. Wir müssen aufpassen, dass wir ihn nicht noch komplizierter machen, indem wir also insbesondere den Nichtbehinderten alle möglichen Listen vorlegen, was er nicht sagen darf, was er nicht machen darf, dann wird er noch gehemmter im Umgang. Darf ich einem Blinden sagen, auf Wiedersehen, oder einem Gehbehinderten, wie geht es? Verstehen Sie, also dieses Übertriebene kann auch dazu führen, dass die Kluft eher größer wird, als dass sie zusammenwächst.
Da stimme ich Ihnen zu. Nur andererseits glaube ich, dass gerade das Berufsfeld Journalismus, das ja zu seinen Meisterschaften auch das bewusste Spiel mit den Worten und mit der Sprache zählt, erwarte ich mir schon, ich erwarte mir auch nicht die Verbotslisten. Da stimme ich Ihnen komplett zu. Sondern ich erwarte mir einen sensiblen Umgang. Das kann ja auch mal ein witziges Spielen mit Worten sein, ja. Weil wenn ich mir im Journalismus bewusst bin, dass die Sprache auf der einen Seite sehr männlich ist, auf der anderen Seite auf alle, die laufen können, selber abstellt, dann kann ich ja damit auch ein wenig spielen und kann so, ohne jetzt das Publikum belehren zu wollen, aber zeigen, ah ja, unsere Sprache drückt auch immer ein gutes Stück das aus, auch Verhältnisse aus, die Herrschaftsverhältnisse sind. Da gehören ja sehr viele, auch beim Publikum dazu, die sagen, naja, ich bin auch immer wieder damit konfrontiert, dass ich den Eindruck habe, ich gehöre aber dann nicht zu dieser Normalität. Und wenn man dann draufkommt, die Normalität ist offensichtlich auch die Summe von Nicht-Normalitäten. Das heißt, wir sollten immer auch möglichst differenziert hinschauen und schauen, wie sieht es denn tatsächlich aus? Und dann ist es ja, da stimme ich Ihnen zu, einem Rollstuhlfahrer ziemlich schnurzegal, ob er sagt, wie geht's? Ja? Weil es hängt vom Tonfall ab, es hängt davon ab, ob die Frage ernst gemeint war und nicht als zynische Frage möglicherweise. Ne?
Ich meine, das ist eine Gratwanderung. Und Journalisten, ich habe jetzt eigentlich eher auch an den allgemeinen Umgang gedacht, Sie haben völlig recht, der Journalist muss sicher noch etwas genauer auf den Gebrauch seiner Sprache achten. Nur wovor ich einfach warne, ist, dass wir zu akribisch das Problem angehen und dadurch das Verhältnis noch mehr verkrampfen, als es unbedingt nötig ist. Ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich habe vor einiger Zeit einen Krimifilm gesehen, war aber nicht der Tatort, sondern da gibt es doch beim ZDF einen Krimi. Und da war allerdings aus einem Unfall heraus ein Behinderter, der praktisch zum Mörder wurde, aber nicht bewusst, sondern weil es eben ein Unfall war. Sie werden es nicht für möglich halten, ich habe mich gefreut. Weil auch Menschen mit Behinderung sind gut, sind böse, sind alles Mögliche. Ich habe die ganze Zeit schon zu meiner Frau gesagt, ich warte mal drauf, dass wir zu einer Normalität kommen, in dem es auch möglich ist, dass der Mensch mit Behinderung nicht nur als das positive Beispiel dargestellt wird. Wie gesagt, bei dem Krimi war es nicht so, dass der jetzt zum Mörder werden wollte, sondern er hat einfach dadurch, dass er jemanden schützen wollte, kam es zu einem Unfall. Aber irgendwie zu einer Normalität zu kommen, das ist eigentlich mein Ansatz, den ich auch in der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien immer vertreten habe.
Zur Arbeitsgemeinschaft kommen wir gleich noch. Ich würde nur gern vorher Daniel Lutz fragen, Sie haben gelächelt, wie jetzt Peter Radke und Fritz Hausel über ein solches Handbuch gesprochen haben. Würden Sie sich ein solches wünschen? Oder wie kommt man der Diskriminierungsfalle in der Sprache aus, wenn man vor dem PC sitzt und einen Abgabetermin im Nacken hat?
Also gute Frage, ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte das Problem auch beim besagten Artikel, bei meiner Geschichte. Ja. Also wir wissen ja, ne, das lehrt uns auch die Universität, ne, die Sprache schafft Realität, schafft Tatsachen. Man muss sensibel damit umgehen als Journalist. Und ich hatte konkret auch das Problem, dass ich teilweise nicht wusste, welche Termini zu verwenden sind. Ich habe so gelöst, ich habe einfach mit den Betroffenen gesprochen. Ich habe die Betroffenen gefragt, ja, wie siehst du dich am ehesten wieder? Ja? Ich glaube, so einen Weg gefunden, der ganz gut war. Ja? Also oft hilft auch dieser informelle Austausch. Zu den Listen, ja, wo, ich verstehe jetzt beide Seiten. Es mag helfen, ja, wenn das in der Redaktion hängt. Aus der Redaktionspraxis wissen wir, dass solche Listen nie hervorgekramt werden und irgendwo verstauben, ja.
Aber es ist in der Praxis natürlich auch oft so, dass in Redaktionskonferenzen, in der Blattkritik natürlich die missglückten sprachlichen Gestaltungsfälle dann schon auch durchbesprochen werden. Oder heute ist das ja leider im Journalismus kaum mehr der Fall, dass man sich auch an einen eigenen Sprachkritiker hält, der dann auch das eigene Blatt oder das eigene Medium mit einschließt, sondern auch früher war das zumeist dem dienlich der Abgrenzung von anderen, die es nicht richtig machen würden oder auch tatsächlich nicht richtig machen. Ich glaube, dass Sprache sowieso etwas sehr Lebendiges ist, dass eben Veränderung immer begriffen ist und dass wir darüber zunehmend diskutieren werden im Journalismus, dass man manchmal Plöcke einschlägt und sagt, das geht gar nicht mehr, das halte ich schon für wichtig, weil einfach manche Begriffe auch so durch ihren Gebrauch in der Geschichte aufgeladen sind, dass wir einfach akzeptieren müssen, das geht jetzt so nicht mehr für den durchschnittlichen Journalismus, das ist ein No-Go. Und dann hängt es davon ab, wenn ich kann ja auch nicht jemanden, den ich dann zitiere und der in einer Sprache spricht, die ich jetzt nicht für sehr sensibel halte und angemessen halte, dem sein Zitat sozusagen korrekt machen. So weit darf Journalismus sowieso nicht gehen. Die Frage ist, welche Begrifflichkeiten ich in meiner eigenen Beschreibung, wenn ich eine Reportage mache oder wenn ich einen Kommentar schreibe, verwende. Darüber lohnt es sich, glaube ich, immer etwas mehr nachzudenken, als manchmal nachgedacht wird. Die Geschichte mit dem kriminell, unabsichtlich kriminell gewordenen Menschen mit Behinderung, das ist ja das, was unter normalen Verhältnissen man sich einfach wünschen muss, weil es keinen Unterschied machen soll. Ja? Dass da manche Drehbuchschreiberinnen und Schreiber Hemmungen haben, das, glaube ich, hat auch was damit zu tun, wer schreibt die Drehbücher. Umgekehrt begegnen mir schon auch Geschichten im Journalismus und Ihnen wahrscheinlich auch, Herr Radke, die so sind, ein Rollstuhlfahrer hat irgendeine kriminelle Handlung begangen und dann wird das als besonderes Element hervorgehoben, sozusagen, jetzt sitzt der im Rollstuhl und dann macht er nur einen Banküberfall. Wie kommt der dazu? Der ist ja wahrscheinlich sozial überversorgt und so weiter. Da schwingen sozusagen bei der Art der Berichterstattung mitunter Elemente mit, die etwas aussagen über das Bild, das Journalisten zum Beispiel von Menschen mit Behinderung haben und die sich mitunter, und das ist vor allem dann in den Boulevardmedien zu bemerken, darüber empören. Wie kann der nur? Naja, warum nicht? Ich meine, man kann über jeden Menschen, der anderen Geld wegnimmt, sie ausraubt, niederschlägt oder sonst was, empört sein, mit Recht. Ja. Aber warum soll man besonders empört sein, wenn das jemand mit einer Behinderung macht? Also da könnte man ja, man könnte ja die umgekehrte Haltung auch einnehmen, die aber auch nicht sinnvoll ist, nämlich zu sagen, oh, schau, wozu der fähig ist, der kriegt sogar den Banküberfall noch hin, obwohl er angeblich nicht gescheit laufen kann. Das macht er trotzdem locker mit dem
Rollstuhl. Sie spielen an auf den Überfall einer Filiale, einer österreichischen Bank in Kroatien, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, so einen Fall gab es auch. Aber es gibt mehrere Fälle, ja. Aber das ist, glaube ich, der letzte Fall gewesen. Ja. Ja.
Aber
also bei uns ist es so, also bei uns meine ich jetzt in Deutschland, dass es teilweise sogar schwierig ist, ein Gefängnis zu finden, wo ein Rollstuhlfahrer unterkommt, weil die sind nicht behindertengerecht, die sind nicht barrierefrei. Also schon das ist ein Problem.
Ist das jetzt eine Diskriminierung?
Naja, also zumindest ist es sicher keine Normalisierung.
Gut, also
wir halten fest,
unsere Zuhörer sollen nicht kriminell werden, weil es gibt keine barrierefreien Gefängnisse.
Ich wollte noch ein Wort nochmal zu den Listen sagen. Aus dem einfachen Grunde, weil man da etwas verkennt. Nämlich, Listen sind Worte aus einem Kontext rausgerissen. Sprache ist aber immer in einem Kontext. Das heißt, man muss immer sehen, in welchem Zusammenhang wird denn eigentlich ein Wort oder ein Ausdruck gebraucht. Natürlich gibt es Ausdrücke, wo wir sagen, no go, also die gehen einfach nicht mehr. Eben zum Beispiel an den Rollstuhl gefesselt. Aber es gibt andere Begriffe, die eben nach dem Zusammenhang gesehen werden müssen. Also gerade wenn ich jetzt an Österreichisch und Bayerisch denke, schauen Sie, wenn im Bayerischen jemand sagt, nein, das ist ein Hundskrüppel, dann ist das etwas sehr Lobenswertes. Das Wort alleine ist aber negativ. Das heißt, es kommt immer auf den Zusammenhang an, in dem ein Wort gebraucht wird.
Ich würde nur gern zum Schluss der Diskussion noch auf ein Zitat von Ihnen, Daniel Lutz, zu sprechen kommen. Sie haben gemeint, wenn ich bloß mehr Kollegen mit Behinderung hätte. Fritz Hausel, Sie haben den ersten integrativen Journalismuslehrgang 2001 beforscht und werden jetzt wieder einen Blick auf die Ergebnisse werfen, 15 Jahre später. Was hat denn dieser Lehrgang bewirkt und was hoffen Sie zu finden?
Ich gehe schon mit dem Prinzip Hoffnung heran, dass Initiativen so mittelfristig eine Auswirkung haben, aber würde ich die Ergebnisse jetzt schon wissen, bräuchte ich die Studie nicht machen, die wir uns da vorgenommen haben im Rahmen einer Abschlussarbeit, einmal genau drauf zu schauen, was haben diese beiden integrativen Journalismuslehrgänge, die da Anfang der Nullerjahre in Wien und in Salzburg stattgefunden haben und dem dann ja leider nichts, soweit ich es jetzt überblicke, an Verstetigung gefolgt ist, weil die damalige Idee war ja auch für diese Lehrgänge der Frage nachzugehen und das haben wir damals auch sehr genau beforscht, nämlich die Grundlagen zu schaffen dafür, dass es einfach Ausbildungsplätze gibt in den regulären Journalismuslehrgängen für Menschen mit unterschiedlichster Beeinträchtigung. Diese Begleitforschungsergebnisse zeigen im Wesentlichen, dass es keine große Kunst ist. Es geht ums Wollen, es geht darum, dass man sich drüber traut. Wir haben damals auch die Berufspraxis breit befragt, wie es ausschaut mit der Bereitschaft. Da sind, würde ich jetzt einmal vielleicht ein bisschen wienerisch goschert gesagt, sehr viele sozial erwünschte Antworten uns gegeben worden, weil letztlich 3/4 der Medien gesagt haben, ja, das würden sie sehr gern tun, mehr Menschen mit Behinderung einstellen. Wir werden uns das sicher jetzt in dem Zusammenhang auch genau anschauen und wir werden auch die Frage noch einmal stellen müssen, ihr wolltet das schon vor 15 Jahren, warum habt ihr es nicht gemacht? Ich weiß schon, wie eine der Antworten ausschauen wird, nämlich, ja, die Krise im Journalismus. abgesehen davon, dass die Branche tatsächlich schwere Zeiten durchlebt hat, aber es sind trotz alledem in diesen Jahren neue Kräfte in den Journalismus gekommen, es sind nicht nur Kräfte rausgeschmissen worden. Die Frage ist immer, wer kommt rein und wer kommt nicht rein, und da muss man beharrlich dranbleiben, also wenn man gesellschaftliche Veränderungen vorantreiben will. Und dem haben wir uns damals mit diesem Forschungsprojekt, das der bewusst auch der Aktions- und Handlungsforschung sich verschrieben hat, sprich wir haben gemeinsam mit den Lehrgangsteilnehmerinnen und Teilnehmern entschieden, welche Fragen interessieren uns, wie beforschen wir das, und geschaut, dass wir die Forschungsergebnisse auch laufend in den Lehrgang einbringen, um den auch zu optimieren. Das, was wir jetzt da drauf setzen, mit einer Distanz von immerhin schon fast 15 Jahren, das wird hoffentlich nicht unter diesem Level sein. Ja, da muss man halt, wenn dann die Ergebnisse da sind, ich würde mal so als These sagen, die Ergebnisse werden wahrscheinlich nicht sehr viel besser sein, als sie damals waren. Und dann muss man die sehr harte Frage stellen, wer hat jetzt damals geschummelt und gesagt, das wird alles besser?
Ich muss sagen, ich bin ja tatsächlich nach meiner Recherche, nachdem ich die Geschichte geschrieben habe, zu meinem Arbeitgeber gegangen und habe gesagt, wieso machen wir das eigentlich nicht? Und der Personalverantwortliche hat mir, jetzt leider schon ein Jahr in etwa her, hat mir gesagt, wir schauen uns das an. Also vielleicht entsteht bei uns noch was. Sollten wir uns vernetzen.
Ja, es ist ja auch, die Veränderungen passieren ja auch überall dort, nur wo man dann auch beharrlich drauf bleibt und lästig ist. Lästig sein, weil manchmal Veränderungen nur deswegen passieren, weil man sagt, ja, und dann kommt wieder der lästige Haushälter daher, ja, oder dann kommt wieder der lästige Nutz daher, und na, dann machen wir es halt, weil dann haben wir Ruhe. Also in Österreich will man oft auch Ruhe haben, und deswegen verändert sich was. Ist nicht sehr sympathisch, aber ist so.
Apropos Veränderung, Petratke, die Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien gibt es seit 1984, wenn ich mich recht entsinne. Was hat sich seit jener Zeit verändert? Weil Sie haben mit einer halbstündigen Sendung in der Woche begonnen. Mittlerweile ist das Ganze ja doch schon ein wenig gewachsen.
Es hat sich auch dadurch verändert, dass jetzt andere Leute an der Spitze sind. Und das ist auch gut so, denn auch die Medienlandschaft verändert sich ja. Wenn ich daran denke, dass wir begonnen haben, als eine überhaupt der ersten Sendeanstalten mit Untertiteln, mit offenen Untertiteln. Heute ist es selbstverständlich, dass zumindest die öffentlich-rechtlichen fast alle wichtigen Sendungen untertitelt haben. Oder wir waren die ersten, die behinderte Moderatoren vor die Kamera gesetzt haben. Heute ist es nicht unbedingt mehr solch eine Ausnahme. Also es verändert sich die Technik, die Möglichkeiten der Technik, und was mein Nachfolger vor allen Dingen betreibt, und das finde ich sehr gut, dazu habe ich einfach vielleicht einfach nicht so die Konzentration gehabt. Er wird viel stärker auf die Ausbildung von Menschen mit Behinderung in diesem Medium setzen. Das heißt, er macht Kurse, die lernen selber Karten und Filme zusammenstellen. Bei uns oder bei mir war es viel stärker, dass zwar Menschen mit Behinderung die Vorgaben machten, aber dass es meistens nicht behinderte Kameraleute oder Cutter oder Regisseure waren. Das ist heute wesentlich anders geworden, und ich finde, das ist gut so. Und die ausdrücklichen Sendungen zur Behindertenthematik sind vielleicht ein bisschen weniger geworden. Auch glücklicherweise, weil andere Anstalten heute das Thema häufiger aufgreifen. Also man muss auch den Veränderungen nachgehen und sich darauf einstellen. Und ich denke, mein Nachfolger hat das wunderbar gemacht.
Fritz Hausel, Daniel Lutz, sehen Sie eine solche Entwicklung auch für Österreich?
Auch wenn ich vorhin jetzt für den eigentlichen Bereich der privatwirtschaftlich betriebenen Medien im Berufsfeld eher eine düstere Prognose oder eine düstere Diagnose gesagt habe, aber sie wohl gemerkt als These formuliert habe, weil das Ergebnis werden wir dann erst sehen, würde ich sagen, wir haben schon Fortschritte. Wir haben ähnlich wie in Deutschland erhebliche Fortschritte im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, punkto Audiodeskription und da sind wir ja lange Zeit sehr unter dem europäischen Durchschnitt gelegen. Jetzt gehören wir doch zu den besseren Ländern, was das anbelangt. Wir haben ein bisschen was mit einer separaten Sportsendung auf ORF Sport Plus. Wir haben immer noch eine Sendung, die um Spenden wirbt, die von vielen als nicht mit dem treffenden Titel ausgezeichnete Sendung begriffen wird. Nicht, dass diese Sendung nicht großartige Leistungen erbringt, aber im Dunkel fühlen sich Menschen mit Behinderung klassischerweise nicht. Und wir erleben das schon auch, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das nicht auch ein bisschen die selektive Wahrnehmung ist, mit der man dann selber als Forscher die Veränderungen registriert, seit man sich sozusagen dann bewusst auch mit diesem Thema beschäftigt, dass man dann sagt, ja, da ist jetzt wieder ein feines Beispiel erschienen und das ist auszeichnungswürdig und so weiter. Da bin ich mir nicht sicher, ob da man nicht sich einer gewissen Selbsttäuschung hingibt.
Ich glaube, wir sind auf einem Weg. Ich glaube, es gibt einen Prozess, ja, und ich denke, der wird weitergehen und ja, der muss weitergehen, auch durch verantwortungsvolles Arbeiten von uns Journalisten. Und ich glaube, es ist tatsächlich ein Thema. Je mehr Menschen mit Behinderung im Mediensektor tätig sind, desto größer wird dieser Fortschritt sein.
Dann beschließen wir an diesem Punkt eine sehr spannende Diskussion. Es hätte noch viel zu erörtern gegeben. Wir werden das an anderer Stelle fortsetzen. Ein langer Weg ist es von ein wenig Selbsttäuschung, aber doch dann hin zu einem größeren Fortschritt. Ich sage danke unseren heutigen Diskussionsteilnehmern. Am Mikrofon verabschieden sich Christoph Dirnbacher
und Margarete Endl.
Technisch unterstützt wurden wir heute von Dietmar Nörig.
Das war eine Frickradio-Produktion aus dem Jahr 2016. Die Fragen stellten Margarete Endl und Christoph Dirnbacher. Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen finden Sie auf www.frieg-radio.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Josef Heinz.